Ja, einen schönen guten Morgen. Morgen. 08:15. In deinem Glaubensleben. Vielleicht geht es dir so manchmal. Das Bibellesen machst du gern, weil das ist so ein tolles Kopfkissen, sich da drauf zu legen. Das Beten ist eine Chance, mal die Hände in den Schoß zu legen und die Gedanken schweifen zu lassen. Und die Predigt am Sonntag, das ist die Gelegenheit, mal endlich für eine halbe Stunde wirklich abzuschalten und zu schlafen. Vielleicht geht es euch so, das Glaubensleben kann 08:15 werden. Gerade wenn man schon viele Jahre Jesus nachfolgt. 08:15 kommt eigentlich aus dem Ersten Weltkrieg. Ihr habt ja mal auf der nächsten Folie ein Bild von diesem Maschinengewehr. 08:15, das war die Gravur, ihr seht das an der linken Seite. Das wurde dann industriell hergestellt, es gab sowas von viele von diesen und die Qualität ließ dann auch etwas nach. Es kam eben vom Band und irgendwann wurde das zum geflügelten Wort. Vielleicht auch, weil das Leben in den Schützengräben im Ersten Weltkrieg so eintönig und so langweilig, so schrecklich war. Vielleicht geht es dir ähnlich in deinem Glaubensleben. 08:15 als Symbol für Eintönigkeit, Routine, Langeweile. Wie ist das, wenn sich so ein Trott, eine Routine bei uns im Leben als Christen eingestellt hat? Vielleicht auch Frustration. Dann ist der Glaube fad geworden, madig, einfach so gewöhnlich. Und was fehlt, ist die Freude. Was fehlt, ist das Feuer. Diese erste Liebe zu Jesus ist verschüttet. Man ist vielleicht verbittert oder sogar zynisch geworden. Und andere hängen den Glauben ganz an den Nagel. Was können eigentlich Gründe dafür sein? Und wie kann man dagegen ankämpfen? Hier ist es ja auch etwas aus einem Kampf. Aber jetzt keine Angst, wir sind ja hier bei den Mennos. Es ist kein Kampf gegen Menschen. Wir müssen nicht kriegstüchtig werden gegen Menschen hier, sondern es geht um einen geistlichen Kampf gegen die Versuchungen der Welt, gegen unser eigenes Ego und gegen den Teufel und seinen Dienern selbst. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe Heiliger Geist mit neuer Kraft und ein großartiges Kapitel über den Heiligen Geist ist Römer 8. Das wäre zu lang, das ganze Kapitel. Und hier einfach mal eine Kostprobe, ein paar Verse, 12 bis 17. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven. Sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir können aus diesen Versen einiges von Paulus lernen über den Kampf gegen 08:15, gegen Langeweile, gegen Trott, eintönige Routine. Wir lernen über diesen Kampf diese drei Sachen. der nächsten Folie. Einmal, warum wir kämpfen müssen, wie wir kämpfen sollen und wodurch wir kämpfen können. Also, warum wir kämpfen müssen. Vielleicht habt ihr das gemerkt, dass in den ersten zwei Versen, 12 und 13, es beschrieben wird, wie so ein Ringen, unsere alte Natur. Die meldet sich immer wieder. Und eigentlich hat der Paulus Kapitel für Kapitel das Evangelium großartig entfaltet. Und dann kommt dieses Kapitel 7, das ist irgendwie so komisch, dazwischen. Und das beschreibt unser Ringen, unser Kämpfen mit der alten Natur. Dann wechselt das zu Kapitel 8 und eigentlich beschreibt dieses Kapitel das siegreiche Kämpfen, wie das denn geht. Und es geht los mit in Christus geht es. Während diesen Kapiteln vorher beschreibt Paulus, kannst du weitermachen, Carsten? Beschreibt Paulus zwei Typen, nochmal weiter. Und zwar, einmal spricht er zu den religiösen Typen. Und in einer Gemeinde wie hier, natürlich wird es viele religiöse Typen geben. Das ist ganz normal. Was machen die? Die kennen das Gesetz. Die kennen sich aus in der Bibel. Die wissen, was zu tun ist. Und trotzdem, da fehlt irgendwie etwas. Da ist keine Freude, sondern Frust. Und vielleicht sogar Heuchelei, wie bei den Pharisäern. Paulus beschreibt auch einen zweiten Typ, die das Gesetz nicht kennen. Ich nenne die mal hier die Relativisten. Die sagen, mach doch, was du willst. Ist doch egal. Irgendein Gesetz, irgendwelche Vorgaben, ist mir doch egal. Ich lebe so, wie ich will. Aber auch da gibt es das, dass es zwar eine Freude für einen Moment gibt, aber keine bleibende. Ihr könnt euch das auch vorstellen wie die beiden Söhne in dem Gleichnis. Der ältere Sohn, der ist am Ackern, der ist so fleißig. Aber da ist keine Freude, da ist ein Arbeitsverhältnis zu seinem Vater. Aber ansonsten verpasst er irgendwie, dass er ja auch mit dem Vater feiern könnte. Auf der anderen Seite ist da der jüngere Sohn, der sich sagt, ich mache, was ich will. Ich nehme mir mein Erbe und los geht's, feiern. Beide stecken in einer Sackgasse und zerstören ihr kostbares Leben. Vielleicht findest du dich bei dem einen oder anderen Typ wieder. Bist du mehr der Religiöse, der schon weiß, was alles richtig ist und das versucht zu schaffen? Oder bist du mehr der, der sich sagt, nee, ich mache, was ich will? Vielleicht hast du auch für eine Zeit lang mal diesen Typ 1 gelebt und bist jetzt zu Typ 2 gewechselt, weil du dir sagst, nee, ich habe jetzt genug das gemacht, jetzt will ich mal einfach tun, was ich will. Manchmal ist es auch in einem Bereich von unserem Leben, dass wir so leben wie Typ 2 und in einem anderen Bereich wie Typ 1. Paulus spricht beiden zu, so geht das nicht. Ich will noch etwas tiefer gehen. Was ist denn bei beiden im Leben? Was machen die? Die leben beide nicht in Fülle, sondern im Mangel. Also der eine hat die Fülle ausgegeben und dann lebt er in Mangel. Und der andere sieht die Fülle vor Augen nicht und lebt im Mangel. Es ist bei beiden ein Leben der Berechnung. Inwiefern? Der Ältere berechnet, wenn ich das und das tue für den Vater, dann muss er mich ja segnen. Dann muss ich doch beschenkt sein. Wenn das nicht passiert, dann stellt sich der Frust ein, weil sein Verhältnis zum Vater ist eigentlich ein Deal. Der zweite Typ ist vielleicht etwas ehrlicher, etwas offensichtlicher, der macht einfach und er berechnet, wie viel er jetzt kriegt vom Erbe und dann geht's los. Beide führen in gewisser Weise ein Leben der Berechnung und was ihnen fehlt, ist Begegnung. Was uns fehlt, wenn der Glaube so 0815 geworden ist, ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Welcher Typ bist du? Welche tiefen Strukturen sind bei dir die Ursachen? Lass dich da mitnehmen. Lass das an dich ran. Es kann dir gut tun. Also, warum wir kämpfen müssen, weil da diese alte Natur ist und diese verschiedenen Arten, wie wir die leben. Und die kommt immer wieder hoch. Aber jetzt, wie können wir denn kämpfen? Wie sollen wir denn kämpfen? Vers 13 beschreibt eine interessante Sache. Und jetzt könnt ihr nochmal das Maschinengewehr euch vor Augen halten. In der zweiten Hälfte vom Vers: Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Dieses neue Leben, was Gott uns schenkt, das Leben im Geist, in der Fülle, das hat etwas mit Töten zu tun. So, also nochmal, wir sind hier bei den Mennos und ich meine das geistlich. Wie können wir denn etwas töten an Verhaltensweisen in uns? Ich war mal im Zivildienst für eine Weile in Kenia und wir hatten dort die Aufgabe, mit einer Machete das ganze Grundstück von Unkraut zu befreien, mit so einem richtig schönen Werkzeug. Und wir haben dann das kurz und klein geschlagen. Nehmt das mal als ein Bild, wie wir alte Verhaltensweisen kurz und klein schlagen sollen, abtöten sollen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, wir haben ja ein Schwert des Geistes. Genau, das seht ihr es ja. Und mit diesem Schwert des Geistes können wir ja das in uns angehen, was eigentlich gar nicht mehr zu uns gehört. Was eigentlich mit der Taufe begraben wurde. Was eigentlich hinter uns liegt. Eine praktische Idee für diese Woche. Such dir mal eine deiner Kampfplätze aus, deiner Baustellen. Etwas, wo du merkst, das fällt mir schwer. Stolz, Neid, Streitsucht, Bitterkeit, Selbstmitleid, Lügen, Lästern, Wutausbrüche, Ängstlichkeit oder eben diese Langeweile, Eintönigkeit, Ungeduld. Und wenn du so eine Baustelle identifiziert hast, dann finde mal passende Stellen aus Gottes Wort dazu und beschäftige dich damit. Nimm die als das Schwert und wenn so eine Situation aufkommt, die dich wieder in diese alte Verhaltensweise reinkippen lässt, dann zieh dein Schwert und sag dir einen Vers, der da reinspricht. Mach sie zu deinem Gebet, mach sie zu deinem Handy-Hintergrund, lern sie auswendig. Wir unterschätzen so oft die Kraft von Gottes Wort. Durch Gottes ewige Wort wurde die Welt erschaffen und er kann auch in uns neu erschaffen und Dinge, die nicht zu uns passen, wegnehmen. Hebräer 4, Vers 12 beschreibt, wie Gottes Wort so ein zweischneidiges Schwert, noch krasser als ein zweischneidiges Schwert ist, das in uns etwas trennt und dann wird es klar. Also es ist eine Form, wie wir kämpfen können. Natürlich, es gibt noch viel, viel mehr geistliche Disziplinen gegen Langeweile, beten, in Gemeinschaft sein, die Gaben entfachen. Vielleicht könnt ihr so ein Gebet beten, was im Ersten Weltkrieg jemand gebetet hatte. Also er ist im Ersten Weltkrieg gefallen, ein Brite. Und er hat unter anderem gebetet: Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen. Und lasse nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache, um dieses sich breitmachende Etwas, das sich ich nennt. Herr, schenke mir Sinn für Humor. Das geht auch noch weiter. Also, zieht euer Schwert. Aber vielleicht sind für euch auch diese geistlichen Disziplinen, die ja Mittel der Gnade sind, gerade die, die ihr so langweilig findet mittlerweile. Vielleicht sagt ihr auch, Menno, immer dieses Manna, so wie die in der Wüste gesagt haben, fällt immer Manna vom Himmel, jeden Tag das Gleiche. Und so kann es uns gehen mit der Bibel, immer wieder diese gleiche Bibel, immer wieder diese Gebete. Aber was war denn das Manna? Das war ein tägliches Wunder. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Es ist ein tägliches Wunder, dass es zu uns spricht, wenn wir es zulassen. Naja, jetzt ist vielleicht da einer und sagt, ja, das mache ich ja alles. Ich mühe mich ja ab. Ich bin ja in diesen Disziplinen. Ich bin ja voll im Kampf. Ich acker und acker. Ich betreibe geistlichen Hochleistungssport. Und trotzdem ist da Frust und Eintönigkeit, Langeweile. Vielleicht in deinem Dienst, hier in der Gemeinde, über Jahre. Vielleicht hat sich da was angestaut. Deswegen reicht es nicht nur zu wissen, warum wir kämpfen müssen und wie wir kämpfen sollen, sondern wodurch wir kämpfen können. Weil das ist der Schlüssel. Nochmal der gleiche Vers 13. Da steht ja, doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet. Also es ist durch Gottes Geist, dass dieser Kampf gelingt. Es sind nicht wir. Es ist wie als Israel auszog und dann durch das Meer. Die haben nicht gekämpft, sondern Gott hat für sie gekämpft. Es ist wie die Jünger, die in Gethsemane eben nicht begeistert waren, jetzt mal zu beten, sondern die eingeschlafen sind vor Traurigkeit und Langeweile vielleicht. Da hat Jesus gebetet. In dem Moment hat er für sie gekämpft. Durch den Geist bedeutet, dass wir den Blick weg von uns und hin auf Jesus richten. Dass unsere Identität schon etwas anderes ist. Habt ihr noch mal im Ohr 08:15? Also schauen wir mal, was steht denn in 08:15? Also Römer 8, Vers 15. Da steht, Herr Frank hat den Witz, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Das ist unsere Identität. Wir sind nicht mehr Sklaven, so wie der religiöse Typ oder auch der relativistische Typ, der Sklave von seinem Ego ist. Wir sind frei. Und in der Antike war das so. Wenn jemand, vielleicht ein sehr Reicher, hatte keine Kinder und konnte also sein Erbe nicht weitergeben, dann gab es die Möglichkeit, dass er einen seiner Sklaven adoptiert. Das ist hier genau das Bild. Und in dem Moment änderte sich alles für den Sklaven. Plötzlich war er nicht einfach nur ein Angestellter bei diesem, der ihn besaß, sondern plötzlich hatte er eine Identität, hatte er ein anderes Verhältnis, hatte er sogar ein Erbe. Und es hat sich was verändert. Wir kämpfen aus unserer Identität heraus. Wir müssen uns nicht abmühen und abkämpfen, sondern wir haben eine privilegierte Position. Vielleicht kannst du mal gerade springen, Carsten, zu dem Bild, wo ihr den Königstein seht. Ah ja, danke. Also, wir haben eine Kampfposition, die ist uneinnehmbar. Oder man sagt das so, die Sachsen sagen so, ne, das war uneinnehmbar. Und von da oben haben wir einen Überblick. Das ist unsere Position in Christus, sozusagen. Von da sind wir überlegen. Aber wir müssen den Blick darauf haben, dass wir diese Position haben und nicht schauen, oh, jetzt kommen da Feinde, oh nein, was machen wir? Ja, aber die sind da unten. die haben eigentlich keine Chance. Die haben eigentlich schon verloren. So wie die Feinde, die sich uns entgegenstellen, unsere alten Verhaltensweisen, unser Ego, der Teufel, die haben schon verloren. Wir sind nicht mehr verdammt, sondern Christus hat gewonnen. Durch den Geist gelingt der Kampf. Und der Luther hat das genannt, einen fröhlichen Wechsel. Stellt euch vor, man wird adoptiert und man hätte vielleicht vorher Schulden gehabt. Sobald du adoptiert bist, gehören die Schulden dem, der dich adoptiert hat. Jetzt kümmert er sich drum. Und die ganzen Privilegien, die er hat, die kommen zu dir. Der Heilige Geist wirkt diese Dinge in uns, dass unsere Identität uns klar wird, unsere neue Position, eine rechtliche Position sozusagen. Achtet mal gut jetzt auf den Satz, bisschen schwierig. Heiligung ist der Prozess, das zu werden, was wir von der Position her schon sind. Also von der Position her sind wir da oben, aber wir müssen noch in dem Prozess, dass wir das auch begreifen. Jetzt sagt sich vielleicht jemand, na gut, ich weiß das ja eigentlich. Der Heilige Geist, ja, er hat das in mir gewirkt. Es liegt jetzt schon 40 Jahre zurück oder 20 Jahre zurück. Und das ist ja gerade mein Problem. Ich weiß ja um diese Dinge. Das Gute ist, Gottes Geist wirkt nicht nur das. Er gibt uns nicht nur das Wissen über unsere Schuld und über die Lösung, das Evangelium, sondern Gottes Geist macht noch mehr. Schaut mal jetzt den Wechsel von Vers 15 zu 16. In 15 wird beschrieben, wer wir sind, Kinder Gottes, Söhne und Töchter. Und dann in Vers 16, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Was ist hier der Unterschied? Vorher ist es objektiv beschrieben. Ja, das sind wir. Und in Vers 16 beschreibt er dann, dass wir es auch spüren. Der Geist bezeugt es in uns. Wir spüren, wir sind geliebte Kinder. Und vielleicht ist das der größte Mangel, der uns im Weg steht, dass wir dieses Leben in Fülle, dieses Leben im Sieg wirklich ergreifen. Diese Gewissheit, die Gottes Geist uns bezeugt. Also wenn jemand vor Gericht bezeugt, dann muss er absolut die Wahrheit sagen. Und wie ist das, wenn der Geist der Wahrheit in uns bezeugt? Ich habe auf einer Folie, Carsten hat viel zu springen, tut mir leid, aber es war richtig gut, dass du zum Text zurück bist. Und zwar auf einer Folie gibt es ein Bild von einem Vater mit einem Kind an der Hand. Ja, so dem Kind ist klar, ja, das ist mein Papa, alles klar. So wie uns das oft klar ist, natürlich, wir sind Christen, wir sind Kinder Gottes, aber dann, ein Wechsel zum nächsten, gibt es Momente, wo wir das spüren, wo wir diese Begegnung erleben. Und jetzt kann man natürlich immer nur diesem Spüren nachlaufen und das ist auch ungesund irgendwann, aber wir brauchen diese Augenblicke, wo wir merken, der Vater hat mich auf dem Arm. Der Vater hat mich wirklich lieb. Es ist nicht nur, dass es hier steht. Es ist nicht nur, dass ich das weiß. Es ist auch, dass er mir das zeigt. Und das wird bei jedem von uns anders aussehen. Manche brauchen irgendeine genau auf sie abgestimmte Sache, ein Erlebnis, ein Gespräch, eine Umarmung, etwas, was genau zu ihnen passt. Frag doch Gott darum. Kannst du mir begegnen? Ich brauche das. Ja, okay, so sind wir schon fast durch. Wir haben also einen unfairen Vorteil. Wir sind in dieser Position in Christus. Und Gottes Geist wirkt das, aber er lässt es uns auch spüren, dass wir adoptierte Kinder Gottes sind. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und so tief verbunden mit ihm können wir auf lange Sicht nur gewinnen. Jonathan Edwards aus den USA hat mal so drei Sprüche gesagt. Kann man noch viel zu erzählen, aber fällt mir gerade ein. Als Christ gilt für uns das. Die guten Dinge, die wir haben, Moment, die schlechten Dinge, die wir erleben, die lässt Gott irgendwie zusammenwirken, spätestens im Licht der Ewigkeit, zu guten Dingen. Die guten Dinge, die er uns schenkt, die macht er zu noch besseren. Und das Allerbeste kommt noch. Das ist so ein Schlüssel für christliche Freude. Gott kämpft für uns. Auch im Mittelalter hatte man schon mal die Vorstellung, ja, irgendwie alles langweilig geworden, was ist nur los mit der Kirche? Und da wurde ein alter Text geschrieben und zum Beispiel heißt es da drin: Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, dürrem, gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält, wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit, lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Also, warum müssen wir kämpfen? Nochmal zum Zusammenfassen am Schluss. Weil da dieser alte und neue Mensch ist, diese alte Natur. Wie sollen wir kämpfen? Indem wir Verhaltensweisen töten. Durch das Schwert des Geistes, durch geistliche Disziplin. Und wodurch können wir kämpfen? Durch das Evangelium, durch Gottes Geist, der uns zeigt, was das Evangelium bedeutet und der es uns auch spüren lässt. Wir sind adoptierte Kinder Gottes. Vater im Himmel, danke für diese Wahrheiten, die du durch deinen Sohn möglich gemacht hast. Lass sie uns noch viel gewisser werden, dass wir nicht über die falschen Sachen traurig und die falschen Sachen fröhlich werden, sondern dass wir uns freuen über dich und dein Evangelium. Und diese Freude, lass sie alles überstrahlen, was uns zu schaffen macht. Lass sie uns befreien aus Eintönigkeit, aus Langeweile und schenk uns einen frischen Blick auf deinen Sohn und dass wir Geschwister von ihm geworden sind, weil wir adoptierte Kinder Gottes sind. Amen.